Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Seit genau 15 Jahren gibt es netzpolitik.org, fast so lange auch schon einen Podcast, der anfangs sehr unregelmäßig erschienen ist. Allerdings, ich glaube, noch nie gab es das, dass wir einen live aufgezeichnet haben. Von daher für uns eine Premiere und wir freuen uns sehr, dass so viele da sind und uns zuhören und zuschauen. Genau, Off the Record ist der Hintergrundpodcast von netzpolitik.org, den wir einmal im Monat rausbringen, wo wir quasi auf den letzten Monat zurückschauen und die besten oder interessantesten Geschichten und Artikel nochmal beleuchten, so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, woher haben wir eigentlich Informationen bekommen, was war wichtig an der Geschichte, was war schwierig vielleicht auch und was ist besonders gut gelaufen. Das ist quasi ja, die Spezialausgabe unseres Podcasts, der auch ansonsten monatlich mindestens einmal erscheint, bei dem wir ansonsten mit spannenden Leuten sprechen. Und jetzt zum Jahresende hier auf dem 36C3 machen wir eine Sonderausgabe. Wir gucken nicht auf den letzten Monat zurück, sondern auf das letzte Jahr. Also wir haben 3, 4 interessante Recherchen und Geschichten mitgebracht, die irgendwie unser Jahr sehr bewegt haben, die viele Leserinnen und Leser bewegt haben und wo wir gedacht haben, die wollen wir hier nochmal auffächern und so ein bisschen Einblick in den Maschinenraum geben. Aber vielleicht fangen wir erstmal an mit einer kurzen Vorstellungsrunde zum Einstieg. Mein Name ist Ingo Dachwitz, ich bin Redakteur bei Netzpolitik seit 2016, bin eigentlich Kommunikations- und Medienwissenschaftler und beschäftige mich bei netzpolitik.org mit einerseits mit allem, was irgendwie so mit Öffentlichkeit und der digitalen politischen Öffentlichkeit zu tun hat und auf der anderen Seite mit allem, was mit Daten zu tun hat, Datengeschäftsmodelle vor allen Dingen und Datenschutz. Wie schaut es mit euch aus? Wollte ich euch auch mal kurz vorstellen.
Anna. Na gut, okay. Genau, ich bin Anna, ich bin seit 2013 bei Netzpolitik mit einer kurzen Unterbrechung, bin eigentlich Informatikerin und so ein bisschen in dem Journalismus hängen geblieben und beschäftige mich primär mit staatlicher Überwachung, vor allem mit dem, was das BAMF so an Technik macht.
Werden wir auch mehr zu hören. Chris?
Ja, ich bin Chris Köber. Ich bin von uns Vieren hier auf der Bühne, die am neuesten dazugekommen ist. Bin seit vergangenem Sommer bei netzpolitik.org, hatte davor das Missy-Magazin mitgegründet, also habe lange Zeit mich vor allem mit feministischem Journalismus beschäftigt, mache nach wie vor feministischen Journalismus, würde ich sagen, mache ihn aber jetzt bei Netzpolitik und bin unter anderem eben dafür zuständig, diese intersektionalen Themen bei Netzpolitik stärker auch zu bearbeiten und mit reinzubringen. Also alles, wo sich Geschlecht und Technologie im weitesten Sinne überschneidet, interessiert mich und kümmere mich außerdem auch viel um alles, was so unter dem Buzzword künstliche Intelligenz läuft, also algorithmische Entscheidungssysteme, vor allem dort, wo sie eben Menschenrechte betreffen, und beschäftige mich da mit den Bestrebungen, da irgendwie eine Form von Gesetz oder Regulierung auch für zu schaffen, die jetzt gerade auch stattfinden.
Und wer bist du?
Hallo, ich bin Markus. Ich habe netzpolitik.org vor 15 Jahren mal gegründet. Ich komme eigentlich aus der IT, wollte nie Journalist sein, bin jetzt irgendwie Journalist geworden, wie wir alle hier. Wobei Chris wollte, glaube ich, als Einzige.
Ich bin freiwillig Journalistin geworden, ja.
Genau.
Ich bin sogar ausgebildete Journalistin, ja.
Der Rest ist halt eher reingerutscht. Ja, und ich beschäftige mich thematisch eigentlich mit fast allem und versuche so den Überblick über alle Debatten und Themen zu halten.
Wir werden ja zum Schluss noch mal ein bisschen, nachdem wir in diese Geschichten geguckt haben, noch mal ein bisschen auf die Metaebene gucken. Wie entwickelt sich eigentlich netzpolitik.org? Was gibt es da Interessantes zu erzählen? Aber vielleicht trotzdem noch mal zum Einstieg. Markus, warum hast du eigentlich Netzpolitik gegründet vor 15 Jahren? Hast du sicherlich in diesem Jahr, wo wir 15-jährigen Geburtstag gefeiert haben, schon oft erzählt. Aber vielleicht kannst du noch mal ein paar Sätzen erklären, warum eigentlich dieses Medium?
Na, 2004 gab es einfach kein anderes Medium, was sich so auf Netzpolitik konzentriert hat. Es gab damals schon Telepolis und Heise, wo netzpolitische Nachrichten auch mit einer Rolle spielten. Es gab ab und an mal Berichte irgendwie bei tagesschau.de oder bei Spiegel Online, aber es gab keinen Ort, wo alles gesammelt wurde. Und 2004 war auch ein Zeitpunkt, da gab es noch nicht wirklich Facebook, Twitter, also die sozialen Medien. Und ich habe angefangen, einfach in einem Blog, in einer Timeline, die sozusagen der chronologische Aufbau von dem Blog damals und heute war, Artikel zu kuratieren und immer mehr eigene Meinungsbeiträge zu schreiben. Also eigentlich das zu machen, was heute sehr viele Menschen in sozialen Medien mit der dort zur Verfügung stehenden Technik machen. Und dabei habe ich dann auch viele Knöpfe gedrückt. Also 2004 hatten sich noch nicht so viele Menschen mit Politik und Internet beschäftigt. Man konnte da einfach ganz viel ausprobieren zwischen Aktivismus und Journalismus. Und ja, es hat halt keiner gelernt auf der Schule.
Okay, also angefangen quasi mit dem Kuratieren irgendwie, eine Leseempfehlung. Das machen wir bisweilen ja auch noch. Aber heutzutage macht netzpolitik.org ja eben auch sehr viel eigene Recherchen. Und genau, das ist ja eine der Fragen oder eines der Themen, die bei uns irgendwie, von denen wir sagen, dass sie uns ein bisschen besonders machen oder von den vielen Punkten, die uns vielleicht unterscheiden von anderen Medien, nämlich, dass wir Dokumente, die wir bekommen, nicht nur selber haben und selber einschätzen wollen, sondern dass wir sie dann, wenn es möglich ist und wenn es verantwortlich möglich ist, auch veröffentlichen. Anna, willst du mal sagen, warum wir das machen?
Ich glaube, warum wir das machen, ist relativ klar und so das Argument, das auf der Hand liegt, damit eben alle was davon haben können. Das heißt, sowohl eben Leserinnen und Leser, die sich dann eben eine Meinung dazu bilden können, weil ich finde es immer ein bisschen langweilig, wenn man so die Deutungshoheit über irgendwas hat und dann wirft man so einen Bericht hin, in dem man eben so seine Sicht auf zum Beispiel ein Dokument beschreibt und aber niemand kann das irgendwie überprüfen oder sagen, was da noch so alles drin steht. Und zum anderen auch, damit andere Medien damit arbeiten können, weil die natürlich nochmal ganz andere Dinge sehen und eben auch dann Expertinnen, Juristen und Forscherinnen, die sich dann eben anschauen können, was in so Dokumenten drinsteht. Weil ich glaube, es ist eher schädlich, wenn immer nur, sag ich mal, ein Medium oder Medien getrennt voneinander über irgendwas schreiben, aber niemand kennt so genau das Gesamtbild, weil es einfach total utopisch ist zu glauben, irgendwas im Ganzen erfassen zu können, wenn es jetzt zum Beispiel um einen Gesetzentwurf geht oder so irgendwas. Aber auch irgendwie so alleine alle Aspekte berücksichtigen zu können, die dann eben wichtig sind, um das Ganze zu interpretieren.
Ja, uns geht es dabei um offenen Journalismus. Also wir wollen, dass unsere Lesenden uns selbst auch besser kontrollieren können und auch im Idealfall eigene Sachen entdecken können, die wir übersehen haben, wie Anna schon gerade gesagt hat. Und in der Vergangenheit war es, sagen wir mal, im Journalismus nicht so üblich, weil man hat in der Zeitung jetzt nicht so viel Platz, um da auch noch die Originaldokumente irgendwie mit abzudrucken. Und wir sind halt der Meinung, wir haben noch genug Platz auf unserem Server und wenn nichts dagegen spricht, es gibt häufig Gründe, die dagegen sprechen, Originaldokumente zu veröffentlichen, wie personenbezogene Daten, die da drin sind oder das zu sehr oder zu einfach auf unsere Quelle oder unsere Quellen darüber entdeckt werden können. Ja, wenn das alles nicht zutrifft, packen wir es halt online.
Na, oft geht es einfach auch um Dokumente, die gar nicht mal, sag ich mal, geheim sind oder so. Also man sieht das ganz oft, wenn man irgendwie Medienberichte liest, wo dann einfach drin steht in einem Dokument, das uns vorliegt, steht drin XY und dann guckt man, was war denn so ein Dokument? Und dann stellt man fest, okay, das ist irgendeine langweilige Tischvorlage eigentlich, die kann man über eine Informationsfreiheitsanfrage einfach bekommen. Das heißt, jede Person könnte die einfach bekommen. Dann gibt es eben überhaupt keinen Grund, dieses Dokument nicht zu veröffentlichen, weil es dann einfach nur so eine Exklusivität ist, die generiert wird und das ist eigentlich unnötig.
Warum machen das eigentlich andere Medien nicht?
Naja, irgendwie, ich glaube, aus einer Kulturfrage, aber auch teilweise aus einer rechtlichen Frage. Da muss man sich nicht irgendwie damit beschäftigen, ob das Justiziariat das auch gut findet, dass man das jetzt veröffentlicht und eben auch aus Exklusivitätsgründen, weil ne, eine Story ist natürlich wertvoll, wenn man zum einen das erste Medium ist und zum anderen das einzige ist, das irgendwas hat.
Was wir oft gefragt werden, ist die Frage, wie kommt ihr eigentlich an diese Informationen, die ihr dann veröffentlicht? Vielleicht können wir das mal, bevor wir uns dann tatsächlich die erste Geschichte des Jahres angucken, nochmal so ein bisschen erzählen. Was sind eigentlich die Quellen, wie wir an Informationen kommen?
Brieftauben.
Braune Umschläge.
Im Park auf die Bank setzen.
Nee, also vielleicht, ja, im Ernst, ich meine, es gibt ja viele ganz normale Wege, an Informationen zu kommen. Eine sind eben Informationsfreiheitsanfragen. Ich glaube, wir arbeiten ganz extrem viel damit und irgendwie, das ist ja alles kein Geheimwissen. Ein anderer Weg ist, klar, irgendwie Dinge mit Daten zu machen, die eh schon auf der Straße liegen und sich die dann eben mal anzugucken und sich dafür Zeit zu nehmen und das eben dann irgendwie aufzubereiten und diese Informationen dann rauszugeben. Das heißt, es muss ja nicht immer ne, der braune Umschlag sein, der irgendwo im Briefkasten landet oder auf der Parkbank.
Also ich werde oft gefragt, ob wir uns dann in Behörden reinhacken und so an Dokumente kommen.
Echt? Wirklich? In Ernst?
Okay. Hat mich noch keiner gefragt.
Nee. Hatte ich auch noch nicht. Nee.
Okay, aber es gibt natürlich Quellen. Es gibt Leute, es gibt auch den Fall, dass uns Leute Informationen zukommen lassen oder über etwas sprechen.
Ja, es gibt ja, also das werden wir ja auch in den Recherchen, die wir jetzt noch vorstellen, sehen. Es gibt ja manchmal einfach den glücklichen Fall, dass dann eben ein Whistleblower zu uns kommt und uns Informationen ein bisschen dann in den Schoß fallen. Und immer noch die Frage ist, was wir mit denen machen, aber trotzdem kommt erstmal jemand zu uns. Aber ich finde, der andere Weg, und das ist ja das, was eigentlich investigative Journalistinnen und Journalisten schon immer gemacht haben, ist einfach die Quellen auch, also man muss ja auch seine Quellen erstmal aufbauen und pflegen. Oft ist es ja auch, sind das Bereiche oder sind das Kreise, in denen man sich halt ohnehin schon bewegt, weil man sich für ein bestimmtes Thema interessiert und dann dort auch vielleicht auch ein Vertrauensverhältnis zu jemandem aufbaut und die Person dann, wenn sie halt irgendwas hat, dann halt auch eher zu einem kommt und nicht zu jemand anderem erstmal geht und so und so. Das ist jetzt auch nicht so eine Geheimwissenschaft, glaube ich. Also wenn man sich auch Handbücher oder wie halt investigativer Journalismus oder mit Leuten spricht, dann erzählen die einem das auch. Aber das ist, glaube ich, immer noch sehr wichtig. Also wirklich auch dieser persönliche Kontakt, der muss dann gar nicht immer im Real Life sozusagen. Also es kann halt auch jemand sein, mit dem man dann sich vielleicht auf der Straße nie begegnet ist oder nie irgendwo ein Bier getrunken hat. Aber es hilft in der Regel wahrscheinlich auch, wenn man auch mal ein Bier zusammen getrunken hat.
Alright, sollen wir dann mal zur ersten Geschichte kommen? Jo. Okay, wir veröffentlichen oft Dokumente, die sehr, also durchaus auch lang sind. Nicht selten sind es Gesetzesentwürfe oder irgendwelche Einschätzungen aus Behörden oder so weiter. Oft löst das gar nicht so die große Debatte aus oder vielleicht erst viel später, weil gar nicht von Anfang an ersichtlich ist, warum das irgendwie ein interessanter Gesetzentwurf ist, sondern ein interessantes Papier ist. Anders war das bei einem Papier, das wir Anfang des Jahres veröffentlicht haben. Das war das Gutachten des Verfassungsschutzes zur AfD. Weiß jetzt noch jemand, wann das war?
Das war 28. glaube ich.
Also direkt Anfang des Jahres?
Genau, 28. Januar.
Genau. Was war der Hintergrund? Du warst da vor allen Dingen mit dabei, Anna.
Genau, also das war dieses Gutachten, das der Verfassungsschutz über einen relativ langen Zeitraum angefertigt hat, wo er sich eben angeguckt hat, ob es Anzeichen dafür gibt, dass die AfD verfassungsfeindliche Teile hat oder Bestrebungen hat und wo er dann eben gesagt hat, okay, na, wir beobachten das mal weiter, aber machen die junge Alternative und den Flügel zu einem Prüffall und sehen da ernste Anhaltspunkte. Und das ist eben ein krasses Dokument gewesen, weil das war 430 Seiten lang, also wirklich ein relativ dicker Klopper und da stand jede Menge Zeug drin. Das heißt, da standen ganz viele Äußerungen von AfD-Politikern auseinandergenommen, was sie, über was sie eben reden und dann beurteilt, ob das eben gegen die von Geheimdiensten gerne angeführte freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt oder ob es da irgendwie feindliche Tendenzen dazu gibt. Mhm. Genau, und wir haben das veröffentlicht, ungefähr eine Woche, nachdem andere Medien darüber berichtet haben. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Beispiel für so einen Fall, wo man sagen kann, okay, eigentlich ist die Berichterstattung durch und es gab Leute, die hatten das exklusiv und haben das groß aufgemacht und es war auch schon groß in der Tagesschau und dann muss man sich halt fragen, ne, warum machen wir das denn nochmal? Und ich glaube, gerade wenn man sagt, okay, das sind eben 430 Seiten, dann kann man sich denken, dass kein Medium darüber irgendwie umfassend berichten kann, weder wir noch eine Tagesschau noch eine Süddeutsche. Und dann ist es eben sinnvoll, gerade wenn es um ein Dokument geht, das einfach ein ziemlich krasses Dokument ist, weil es eben ein Geheimdienst ist, der eine Partei beobachtet und das muss ja irgendwie legitimiert werden und weil es eben auch ein Dokument ist, das zeigt, welche krassen verfassungsfeindlichen Bestrebungen es da gibt und weil es so ein zeithistorisches Dokument eigentlich ist, sollte das veröffentlicht werden.
Wo wir das her haben, können wir natürlich nicht sagen an der Stelle, aber gab es Schwierigkeiten in dem Prozess? Was war sozusagen herausfordernd, als ihr das auf dem Tisch hattet?
Also herausfordernd war, dass es irgendwie kurz vor Wochenende war und dann landet so ein Ding da und dann muss man sich das irgendwie durchlesen und dann sitzt man samstagmorgens am Frühstück und guckt sich Reden von Björn, wissen schon, auf jeden Fall.
Landolf, glaube ich.
Guckt sich dann diese Reden auf YouTube an, während man frühstückt. Das ist tatsächlich die Schwierigkeit dabei gewesen, sich diesen ganzen Quatsch anzugucken. Das heißt, irgendwie, man muss das ja erstmal durchlesen und irgendwie erfassen, was da überhaupt drin steht, gucken, ne, was die Informationen sind, die man dann rausziehen will, wie man das aufbereiten will, wo man den Fokus drauf legen kann. Und irgendwie, das ist bei so einem riesigen Ding einfach eine krasse Aufgabe. Und dann war das eben so, wir haben uns das erstmal durchgeschaut, zu dritt mit André und Markus und dann geguckt, okay, was ist denn der Aspekt, der auch für uns relevant ist, weil wir sind ja irgendwie netzpolitik.org und nicht irgendwie verfassungsschutzpolitik.org und haben aber eben gemerkt, schon so beim ersten Durchlesen, das ist ziemlich krass, weil ein Großteil dieser ganzen Quellen, die der Verfassungsschutz aufführt, sind eigentlich Posts auf sozialen Medien. Fanden wir ziemlich krass, weil es wirklich sehr, sehr viele waren. Also ich glaube, so über ein Drittel bis die Hälfte der Quellen waren zum Beispiel Facebook-Posts vor allem, aber auch YouTube-Videos und andere Sachen. Und da haben wir eben gedacht, okay, das zeigt einfach ziemlich krass, wie sehr sich zum Beispiel der Verfassungsschutz das auf Facebook anguckt und zeigt auch sehr, wie diese Beobachtung und diese Einschätzung funktioniert. Das heißt, da ging es nicht nur darum, was zum Beispiel irgendein AfD-Politiker oder einen Kreisverband oder so auf Facebook gepostet hat, sondern da wurden dann auch Sachen angeguckt, wie haben die zum Beispiel Posts von der identitären Bewegung geliked. Das heißt, da ging es auf eine ganz andere Ebene runter, nicht nur darum, was eben selber geschrieben wurde, sondern auch, wie sonst das Verhalten in sozialen Medien war. Und das fand ich daran ziemlich spannend. Mhm. Genau, und ich glaube, wie das dann gelaufen ist, war ziemlich interessant, weil eigentlich klar, ne, eine Woche vorher war schon veröffentlicht, die Debatte war so ein bisschen schon gelaufen, was bringt es jetzt, wenn wir das nochmal bringen und dann einen Bericht darüber bringen, eben wie die gerade diese ganzen Facebook-Sachen beurteilen. Und dann hat es so einen Tag gedauert, an dem wenig passiert ist. Das heißt, wir haben es morgens veröffentlicht, es kam relativ wenig Feedback, ich glaube, es war ein Montag, und wir haben schon gedacht, so, naja, okay. Aber dann am nächsten Tag ging das richtig krass los und wir haben uns gefragt, was ist denn passiert? So, warum kommen Leute denn jetzt plötzlich darauf, dann nochmal drüber zu berichten? Und dann haben wir so ein bisschen geguckt, was so berichtet wurde und gemerkt, ganz viele lokale Medien haben das aufgegriffen. Das heißt, gerade die Medien, die jetzt nicht den Zugang zu diesem Text schon vorher hatten, wie die ganzen, ne, größeren Medien, und dann kam dann irgendwie das Gelnhäuser Tageblatt und da kam dann irgendwie die Zeitung aus Süddeutschland und irgendwie ganz viele andere kleinere Medien, die dann eben sich angeschaut haben, okay, finden wir in diesem Ding Informationen zu dem AfD-Politiker bei uns im Ort. Und das war, glaube ich, ja einfach ein ziemlich guter Punkt, wo man zeigen konnte, es ist sehr, sehr wichtig, sowas auch zu veröffentlichen, wenn es eben eine Relevanz hat, damit andere sich dann eben die Aspekte angucken können. Weil ich fand es total krass, ne? Ich würde jetzt nicht irgendwie einen Artikel schreiben können über was macht der Kreisverband in Heusenstamm gerade und darüber das dann wirklich auszuarbeiten. Aber das ist einfach super wichtig, dass eben diese lokalen Medien das machen können. Und wenn sie nicht die Ressourcen haben, irgendwie sich solche Zugang irgendwie zu diesen Dokumenten irgendwie zu haben oder und dann eben sowas zur Verfügung zu stellen, ist eben ziemlich wichtig und hat mich tatsächlich auch sehr, sehr glücklich gemacht, wo ich dachte, so, okay, das ist eigentlich genau das, was passieren sollte, dass dann eben genug Leute drauf gucken können.
Ja. Es wurde dann auch noch ein bisschen bizarrer. Wir haben nämlich die 430 Seiten in HTML-Form bei uns reingepackt, also nicht als PDF. Natürlich hatten viele Menschen das Bedürfnis, sich ein PDF herunterzuladen, weil vielleicht ist man eher gewöhnt, kann besser ausdrucken. Und wir hatten sozusagen als einleitenden Text nochmal unsere Einordnung mit einer klaren Haltung gegen, wie wir zur AfD stehen. Das ist ja auch kein Geheimnis, das tragen wir auch sehr offen aus bei uns. Und die AfD wiederum hat dann den gesamten Text inklusive unserer Einordnung genommen und hat daraus ein PDF gemacht und hat das dann auf ihre eigene Webseite gepackt. Also da waren wir echt mal sprachlos.
Ja, es war auch so ein bisschen witzig, ne? Weil die haben ja irgendwie, es gab so einen Teil AfDler und irgendwie die üblichen Twitter-Rechten, die dann irgendwie rumgerantet haben und irgendwie meinten, ihr seid so doof und irgendwie, warum habt ihr das und wir kennen das nicht und mimimi. Und dann gab es irgendwie, weiß ich nicht, Trixi oder so, die sich dann bedankt hat oder so. Es war auf jeden Fall ziemlich bizarr, was da für Reaktionen kamen aus dem Spektrum eben. Naja.
Wobei wir schon Erfahrung damit gehabt haben. Ich glaube, es war letztes Jahr, dass ein AfD-Politiker im Landtag von Schleswig-Holstein einen Artikel von uns mal vorgelesen hat und den als eine eigene Rede ausgegeben hat.
Stimmt, ja, die Dino. Ja, aber es ist auch so ein bizarr, ne? Irgendwie, sie haben ja die ganze Zeit damit rumgeopfert, von wegen irgendwie die ganzen Medien schreiben irgendwie über dieses Gutachten. Wir selber kennen es aber nicht, was super unrealistisch ist, wenn halt Berlin irgendwie dieses Gutachten irgendwie plötzlich vorliegen hat und dann natürlich mi. So, und dann war es eben ein bisschen schwierig, wie sie damit umgehen sollten.
Genau, das war auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Einerseits, weil es eben eine Debatte dann nochmal ermöglicht hat und Folgeartikel ermöglicht hat. Und es ist aber, glaube ich, auch der meistgeklickte Artikel bei uns im Jahr gewesen.
Ne? Glaube ich, fast eine 500.000.
Genau, Aufrufe. Also die Aufrufe sind ja bei uns immer so zwischen, weiß nicht, 10.000 und 1,5 Millionen je nach Artikel. Und der liegt irgendwie...
Ja, wir wissen ja nicht mal, wie viele es bei der AfD geklickt haben.
Ich wollte gerade sagen, dass der AfD-Traffic kam nicht bei uns an, weil die hatten ja das PDF dann schon bei sich auf der Seite, ja, oder? Genau. Hätten wir den ganzen Traffic auch noch mit abgegriffen.
Gar nicht so viel später haben wir noch ein anderes Gutachten veröffentlicht, das auch wiederum schon in der öffentlichen Debatte war und dann aber nochmal der Debatte einen anderen Dreh gegeben hat oder eine Möglichkeit gegeben hat oder überhaupt eine Möglichkeit gegeben hat, nochmal anders darüber zu debattieren. Da ging es um das Framing-Gutachten der ARD. Markus, magst du mir erzählen, was dieses Framing-Gutachten ist und warum das eine Debatte gab darum?
Ja, Framing ist ein Begriff, der mittlerweile eher so, sagen wir mal, als Macht der Sprache übersetzt werden kann. Also wie man Wörter verwendet, ergeben sie kognitiv unterschiedliche Wirkungen. Und das hat man früher nicht so wirklich berücksichtigt, heute aber schon. Und die ARD hat bei der Linguistin Elisabeth Wehling von der, ich glaube, Stanford University aus den USA, Berkeley, ein Gutachten in Auftrag gegeben, die Öffentlichkeitsarbeit der ARD mal zu untersuchen und Vorschläge zu machen, mit welcher Sprachwahl die ARD denn vor allen Dingen all den Kritikern von vor allen Dingen rechter Seite entgegentreten kann, die halt den öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem abschaffen wollen. Das ist, sagen wir jetzt erstmal, nichts so Ungewöhnliches, dass man als große Institution irgendwo ein Gutachten in Auftrag gibt, um halt die Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. Auf jeden Fall kursierte dieses Gutachten innerhalb der ARD und ist dann auch aus der ARD sehr schnell in rechte Kreise geleakt worden. Was dazu führte, dass dann die ganzen rechtsrechten Blogs und Twitterer irgendwie genüsslich daraus zitierten und einfach irgendwie die ganze Zeit so eine Breitseite gegen öffentlich-rechtliches System und ARD abfederten und die ganze Zeit irgendwie natürlich nur bestimmte Ausschnitte brachten, die das Ganze so fast zu einem Monstertext irgendwie machten.
So, und immer verbunden mit dem Vorwurf der Indoktrinierung, ne?
Also genau, dass die ARD irgendwie jetzt mit Zensur gegen andere vorgehen möchte und die Meinungsfreiheit beschneiden möchte und so weiter. Und wir waren auch über die Reaktion der ARD so ein bisschen irritiert, anstatt dass die ARD dann dieses Gutachten selbst online stellt, meinten so, nur das gehört ja eigentlich nicht uns, aus urheberrechtlichen Gründen gehört das halt der Frau Weding, die wir beauftragt haben, so, wir sind zwar aus öffentlichen Geldern finanziert, aber wir haben uns die Rechte nicht geholt und können wir nichts machen. Und dann dachten wir, okay, wenn das so weitergeht, dann ist so irgendwie nächste Woche die ARD kaputt. So, wenn die Rechten irgendwie weiter irgendwie ihren Shitstorm da organisiert bekommen. Dann habe ich auf Twitter mal gefragt, wer uns diese Gutachten schicken kann. Und 10 Minuten später hatten wir es. Und haben es dann online gestellt, auch mit der Begründung sozusagen, dass es öffentliches Geld ist. Öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte so viele Inhalte wie möglich auch zur Verfügung stellen. Vor allen Dingen war es total idiotisch von der ARD, dieses Gutachten mit so einer Argumentation zurückzuhalten. Das mag zwar rechtlich aus Sicht der Rechtsabteilung total in Ordnung gewesen sein, aber politisch war es halt verheerend. Und dadurch, durch die Veröffentlichung des Framing-Gutachtens, war dann auf einmal eine informiertere Debatte möglich. Viele konnten auch daraus lesen, dass halt dass die Rechten sich halt nur bestimmte Sachen rausgenommen hatten. Man konnte auch erkennen, dass es nicht dieser Monstertext ist, sondern eigentlich auch eher, sagen wir mal, Elisabeth Wehling hat schon bessere Artikel geschrieben oder bessere Beiträge verfasst zum Thema. Also die Debatte war dadurch ziemlich schnell durch.
Hans-Georg Maaßen hat es noch ein paar Monate später nochmal geteilt.
Genau, also die natürlich kursiert es immer noch, oder sagen wir mal, die ganzen Rechten denken immer noch, dass halt die ARD irgendwie tief im Geheimen irgendwie einen großen Plan ausheckt, irgendwie die Meinungsfreiheit der ganzen Rechten, die ja eh nichts sagen dürfen, irgendwie weiter zu beschneiden.
Ist uns ja durchaus auch vorgeworfen worden dann von einigen, dass wir das ermöglichen würden dadurch, dass wir das noch befeuern würden dadurch, dass wir dieses Gutachten veröffentlichen. Ne? Einige haben uns vorgeworfen, dass wir ins gleiche Horn dann schlagen würden mit unserer Veröffentlichung.
Ja, haben wir aber nicht. Also haben wir nicht insofern, dass halt die Rechten, das lag halt den ganzen irgendwie Hetzpredigern vor und die zitierten halt raus und die hätten da noch weiter irgendwie die ganze Zeit raus zitiert, aber nur die Teile, die irgendwie aus ihrer Sicht irgendwie skandalisierend waren. Und durch unseren Originaltext war es auf einmal möglich zu erkennen, dass es halt, ja, dass verschiedene Seiten beleuchtet werden aus einer rein linguistischen Perspektive, um der ARD Handlungsmöglichkeiten zu geben, weil es war nicht die große ARD-Strategie zur Verteidigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sondern man gibt halt an externe irgendwie Berater den Auftrag, schreibt uns mal irgendwie Vorschläge, was wir machen sollen. Und dann können wir das intern diskutieren. Aber das Ding ist halt sehr schnell dann auch irgendwie der ganze Prozess irgendwie beendet worden.
Ja. Übrigens ja durchaus auch ein Muster, auf das wir immer wieder stoßen, dass Texte oder Dokumente nicht veröffentlicht werden dürfen unter Verweis aufs Urheberrecht, was natürlich irgendwie eine besonders absurde Hürde ist bei öffentlich finanzierten Einrichtungen. Kommen wir mal zur nächsten Geschichte. Mal etwas, wo wir nicht ein Dokument veröffentlicht haben, sondern wo wir ja klassisch mit einer Quelle gesprochen haben oder Quellen und dann investigative Recherche gemacht haben. Stichwort TikTok, eine Geschichte, die jetzt zum Ende des Jahres ziemlich große Wellen geschlagen hat. Chris, willst du erzählen, worum es geht?
Genau, das war eine Geschichte, die ich zusammen mit Markus Reuter gemacht habe, einem Kollegen von uns. Und das war eben genau so ein Fall, wo ein Whistleblower, der ja moderiert für TikTok und mit den Moderationsregeln von TikTok vertraut war, eben dann zu uns gekommen ist und wir dadurch bestimmte Dinge erfahren haben und auch ja, Teile dieser Guidelines, Moderationsguidelines dann auch sehen konnten. Und das war dann eben genau so ein Fall, wo wir dann teilweise eben sagen mussten, konnten wir sehen, aber in dem, da war es eben nicht möglich, ein Dokument zu veröffentlichen. Wir haben aber eben mit einer Person sprechen können, die uns darüber berichtet hat und haben da ziemlich interessante Sachen erfahren und haben dann insgesamt, ich glaube, 3 Artikel draus gemacht, einen ersten...
Vielleicht sollen wir einen Schritt zurückgehen, was ist TikTok eigentlich?
Es sind ja jetzt, Altersdurchschnitt ist ja knapp über 13 oder 14
im Raum. Wir können ja mal fragen, also wie viele TikTok-NutzerInnen gibt es hier im Saal? Ein paar trauen sich zu melden.
Eine, sieht hier mehr als eine?
2, 3. Okay, sehr wenige TikTok-Nutzerinnen. Also erklären wir nochmal kurz, was ist eigentlich TikTok?
Genau, TikTok ist eine App, die gerade vor allem bei sehr jungen Zielgruppen anscheinend sehr populär ist, wo man so Lip-Syncing, also es ist ein soziales Netzwerk, wo man aber eben primär sich über Videos und Musik, so kurze Clips, zu denen man dann Choreografien tanzt oder die tanzen dann Choreografien. Man kann Duette singen gemeinsam mit anderen Personen. Also es funktioniert dann eben auch im Austausch. Es gibt verschiedene Challenges, die ausgerufen werden zu verschiedenen Themen oder auch einzelne Songs, die dann so kursieren. So, und das Interessante an diesem Netzwerk ist, dass es das erste Mal, also erstens, es wächst unfassbar schnell. Es ist die am schnellsten wachsende Social Media App, wenn man sich die Download-Zahlen anschaut und eben es gibt auch eine geleakte Marketing-Präsentation, wo TikTok eben eigene Zahlen auch veröffentlicht hat, aber selbst wenn man sich nur die Download-Zahlen anschaut, ist es schon immens, wie schnell das gewachsen ist in den vergangenen 1,5 Jahren.
So 500 Millionen NutzerInnen weltweit gerade?
Genau, ich glaube weltweit.
1 Milliarde.
Und, ne? Genau, 1 Milliarde haben sie gerade laut eigenen Angaben, muss man allerdings sagen, diese Schallmauer durchbrochen. Mhm. Und das ist ja schon beachtlich. Das macht es natürlich erstmal schon sehr interessant und zum anderen ist es das erste Mal, dass eine App, die eben, also ein Netzwerk, das so groß geworden ist, nicht aus dem Silicon Valley oder aus den USA kommt, sondern einer chinesischen Firma gehört. Das ist ByteDance mit Sitz in Beijing und die machen eben alle möglichen anderen Apps, aber vor allem für den chinesischen Markt bisher und auch so News-Geschichten und TikTok war jetzt aber eben die erste App, die halt so wahnsinnig groß und erfolgreich geworden ist. Und ich glaube, durch diese Konstellation eben zum ersten Mal aber eine chinesische Firma, die eben diese App auf den Markt bringt, ist da gerade sehr, sehr viel Fokus drauf, internationale Aufmerksamkeit drauf gewesen. Und wir waren selber ein bisschen überrascht. Also wir hatten natürlich schon damit darauf gehofft, dass die Recherche dann auch breit wahrgenommen wird. Aber wie breit sie dann wahrgenommen wurde, hat uns selbst auch tatsächlich ein bisschen überrascht.
Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, 3 Artikel haben wir veröffentlicht dazu, aber was ist so die Kernerkenntnis gewesen darüber, wie bei TikTok die Inhalte moderiert werden?
Also worüber ja viel diskutiert worden ist und dazu hatte der Guardian dann im September auch schon ein bisschen was veröffentlicht, war natürlich die Frage, zensiert TikTok politische Inhalte? Also vor allem solche, die eben der chinesischen Regierung nicht genehm sind. Und genau diesen ganzen Komplex Politik haben wir uns dann auch als erstes angeschaut. Aber interessant war vor allem eben erstmal zu erfahren, wie die Moderation funktioniert. Also dass quasi in 3 Stufen moderiert wurde und die deutschsprachigen Inhalte eben nicht nur hier von Berlin aus, sondern auch von einem Team in Barcelona und aber auch von Leuten aus Beijing eben moderiert worden sind, also von deutschsprachigen Chinesinnen aus Beijing. Und dann war eben interessant zu schauen, was gibt es denn jetzt, was sind denn die eigentlichen Guidelines, die diese Moderatorinnen an die Hand gereicht bekommen, nach denen sie Inhalte steuern können. Und klar gibt es Sachen, die eben ganz klar erstmal gegen die Community-Guidelines von TikTok verstoßen, gar nicht so viel anders als bei anderen Netzwerken. Also alles, was irgendwie mit Self-Harm, also selbstschädigendes Verhalten oder Pornografie und so weiter, wird natürlich einfach sofort gelöscht. Aber das Allermeiste wird dort eben nicht gelöscht, wie wir dann erfahren haben, sondern was die machen, es gibt sehr, sehr fein getunte Möglichkeiten, die Sichtbarkeit der Inhalte auf der Seite zu steuern. Also bis hin zu, dass ein Inhalt dann ein Video auf nur visible to self gestellt werden kann. Das heißt, die Person, die das Video gepostet hat, sieht es selbst noch, merkt auch nicht, dass ihre Sichtbarkeit stark eingeschränkt worden ist, merkt es vielleicht höchstens daran, dass ihr Video eben keine Views bekommt. Faktisch sieht aber niemand mehr dieses Video. Und dann gibt es so ein etwas größere Zirkel, die man aufmachen kann, aber dass dann zum Beispiel Videos zwar nicht gelöscht werden, aber nicht in dem sogenannten For You-Feed auftauchen. Das ist für Nicht-TikTok-Nutzer, muss man sich das vorstellen, also nicht ganz vergleichbar mit dem Facebook- oder Twitter-Feed, sondern wenn man die App öffnet, ohne dass man irgendjemandem folgt, bekommt man trotzdem sofort einen konstanten Stream von Videos gezeigt. Wenn man dort auftaucht mit seinem Video, dann hat man natürlich auch sehr, sehr großes Publikum und geht womöglich dann auch eher viral mit einem Video. Umgekehrt sind Inhalte, die dort eben nicht auftauchen, werden sozusagen klein gehalten. Und damit arbeitet TikTok eben sehr viel. Und dann haben wir uns eben für die erste Recherche vor allem damit beschäftigt, sagen, was sind die politischen, also wie wirkt sich das auf politische Inhalte aus, weil zu dem Zeitpunkt auch schon andere Redaktionen sich angeschaut haben, zum Beispiel Hashtags wie Joshua Wong, also Aktivismus rund um Hongkong, die Hongkong-Proteste, die ja auf anderen Social Media wirklich sehr präsent waren zu dem Zeitpunkt, tauchten auf TikTok so gut wie gar nicht auf. Und das war eben sehr auffällig. Und wir haben dann tatsächlich gemerkt, in den Guidelines, so wie die jetzt nicht mehr gültig waren und zu dem Zeitpunkt auch, als wir mit der Quelle gesprochen haben, auch nicht mehr gültig waren, aber bis zu einem kurzen Zeitpunkt davor noch gültig waren, war es tatsächlich so, dass ganz breit, ganz klar in den Guidelines drin stand, Inhalte, die sich lustig machen, also auch satirische Inhalte, die Politikerinnen angreifen, die sich kritisch zum Militär äußern, kritisch zu Sozialismus, also und kritisch zu verschiedenen separatistischen Bewegungen generell sollten einfach komplett auf, ja, so sehr gedrosselt werden in der Sichtbarkeit, dass sie im Grunde nicht mehr aufgetaucht sind. Und Tests, die wir dann selber auch gemacht haben mit einzelnen Hashtags, haben dann auch gezeigt, dass eben bestimmte Hashtags nicht in der Suche nicht auffindbar waren. Also wenn man dann nach Hongkong Protests gesucht hat, tauchten dort nur sehr wenige Videos auf. Einige von denen hatten wir selbst aus Testzwecken hochgeladen. Also so, dass man eigentlich sagen kann, also vielleicht wichtig noch zu wissen, diese App gibt es in Hongkong. Die ist in China selbst so nicht verfügbar. Da gibt es eine andere Version der App. Aber in Hongkong ist TikTok, so wie wir es auch nutzen, hier genauso verfügbar, und deswegen war es eben besonders bemerkenswert, dass halt im Grunde nichts oder sehr, sehr wenig von den Hongkong-Protesten dort auftauchen sollte, aber die Erklärungen, die wir dann gehört haben, haben das dann eben teilweise plausibel gemacht, warum das so ist.
Vielleicht da auch nochmal die Frage, die wir auch bei den anderen Punkten, der Blick hinter die Kulisse, was war sozusagen herausfordernd bei dieser Recherche?
Also in dem Fall war auch herausfordernd natürlich Quellenschutz. Wie geht man dann mit so einer Situation um? Ne? Was kann man sagen und nicht, oder was kann man halt schreiben und nicht schreiben? Und vieles konnten wir dann tatsächlich auch nicht schreiben.
Weil es sonst die Quelle hätte identifizierbar machen können.
Genau, also wir mussten uns halt sehr gut überlegen, sozusagen, wie weit wir, was wir da öffentlich machen konnten. Und auch jetzt wieder und auch in allen Interviews, die wir dann gegeben haben, dazu dann wieder, also da tatsächlich sehr vorsichtig und sensibel mit umzugehen, weil es ja genau auch darum geht, also wenn uns jemand eben dieses wahnsinnige Vertrauen entgegenbringt und ja auch so ein großes Risiko eingeht, dann tatsächlich Whistleblowing zu machen, dann muss man das natürlich auch sehr würdigen und dann sehr, sehr vorsichtig damit umgehen. Mhm. Sagen wir mit die größte Herausforderung.
Genau. Da vielleicht auch nochmal dann die Frage, was hat das ausgelöst? Also für uns ist ja immer schön, wenn es irgendwie Reaktionen darauf gibt. Wir hatten aber zum Beispiel Anfang des Jahres hatten wir auch eine ähnliche Recherche oder wo wir auch mit einer Quelle von Facebook gesprochen haben aus dem Moderationszentrum. Das hat so gut wie überhaupt keinen öffentlichen Widerhall mehr gefunden. Das Thema ist irgendwie seit 2-3 Jahren wird es bearbeitet und auch journalistisch, und da gab es eigentlich kaum Aufmerksamkeit dafür, dass wir dann nochmal mit einer Quelle gesprochen haben und nochmal darlegen konnten, okay, wie läuft eigentlich die Moderationsarbeit ganz konkret ab, wie ist die Content-Moderation bei Facebook organisiert, auf welche Rolle spielt Automatisierung dabei und so weiter. Das war so ein bisschen frustrierend für uns. Hier an der Stelle ist es total anders gelaufen, ne?
Genau, also ich glaube, wir hatten unsere Erwartungen auch eher niedrig geschraubt auf Basis dieser Facebook-Erfahrung von Anfang des Jahres. Und dann war es aber so, dass schon nach diesem ersten Artikel, den wir veröffentlicht hatten, eben wir eigentlich ziemlich schnell gemerkt haben, das mediale Interesse war sehr groß, ich glaube bis hin zum, also auch wirklich international, also erstmal deutschsprachige Medien, die das dann alle aufgegriffen haben, aber dann kam irgendwie auch die BBC und irgendwann hatten das, am besten war dann, als es bei Fox News angekommen war, aber halt auch The Verge und viele Medien in den USA haben das aufgegriffen und das war eben dann dieser, dass man merkte, es geht jetzt irgendwie durch diesen Mediencycle. Das war der erste Beitrag und dann haben wir aber nochmal einen nachgeschoben zu der Geschichte, die uns eigentlich schon auch, als wir sie gehört haben, auch als sie ja wirklich ein bisschen fassungslos zurückgelassen hat. Und zwar haben wir erfahren oder den Guidelines auch gesehen, dass TikTok, wie TikTok mit Mobbing umgeht, also dass es sozusagen wie TikTok die Moderatorinnen angewiesen hat, Leute vor Mobbing zu schützen auf der Seite. Und dass man Leute vor Mobbing und die eigenen Nutzerinnen vor Mobbing schützen will, ist ja erstmal ehrenwert und gut und auch wichtig. Das Problem war, wie die das gemacht haben, und zwar stand in diesem Abschnitt der Guidelines war ganz klar benannt, also Beispiele, die sie genannt haben für Leute, die besonders von Mobbing gefährdet sein könnten, waren Menschen mit Behinderungen, Menschen, die, ich zitiere, was Komisches mit dem Gesicht haben, aber tatsächlich auch, oder ein anderes Beispiel war Down-Syndrom oder Autismus, wo man also erstmal auf der ganz praktischen Ebene sich fragt, wie soll denn eine Moderatorin, ein Moderator, der, das wissen wir, ungefähr eine 30 Sekunden Zeit hatte, um eben so ein Video zu bewerten, überhaupt irgendwie ein Urteil darüber treffen können, ob jemand eine Störung aus dem autistischen Spektrum aufweist, also das eher abstrus an der Stelle, aber davon ganz abgesehen fanden wir doch sehr bemerkenswert, dass da offensichtlich niemand auf die Idee gekommen ist. Also genau, die Konsequenz war dann eben Leute, die halt eben Behinderungen aufweisen, aber auch aus anderen Gründen Mobbing gefährdet sein könnten, zum Beispiel weil sie queer sind oder weil sie dick sind, sollten einfach in den Views gedrosselt werden. Das heißt, faktisch hat man denen das Publikum abgedreht und ich fand, das ist schon sehr interessant. Da war, kam es dann sofort, also wenn man diese Debatten kennt, die eigentlich ja schon relativ lange jetzt auch in westlichen Ländern geführt werden, gerade um die Sichtbarkeit von Menschen, die ansonsten in der Gesellschaft auch marginalisiert werden, gerade von Menschen mit Behinderungen, ja, die halt auch von Aktivistinnen geführt werden aus dem Bereich, da geht es ja immer wieder um die Forderung, Sichtbarkeit, irgendwie nicht wegdrängen. Und ich finde, das war so einer von mehreren Bereichen, aber vielleicht der, wo man am krassesten gesehen hat, wie wenig die Leute, die diese Guidelines geschrieben haben, die Policy geschrieben haben, in diesen Debatten drin steckten. Ich kann mir schwer vorstellen, dass jemand irgendwie von Deutschland aus oder selbst aus den USA so eine Guideline geschrieben hätte oder selbst wenn eine einzelne Person auf diese Idee gekommen wäre, dass niemand unterwegs interveniert hätte und gesagt hätte, Leute, ganz, ganz, ganz schlechte Idee.
Bis hin zu dem Punkt, ja, dass es letztendlich Listen gab, Moderatoren mit Leuten, wo sie immer besonders drauf geachtet haben, wo sie sich dann jedes Video angeguckt haben, um sie irgendwie zu schützen. Wir müssen aus Zeitgründen zur nächsten Geschichte kommen. Zur fast auch schon letzten. Anna, du hast schon bei der Anmoderation, bei deiner Vorstellung gesagt, dass du dich mit dem BAMF viel auseinandersetzt, mit dem Thema Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und dem Einsatz von Technologie an dieser Schnittstelle. Hast du gestern auch einen Talk hierzu gehalten, wo du detailliert für diejenigen, die es interessiert, sich nochmal im Detail nachgucken können. Aber erzähl doch mal von der Recherche, die du zu diesem Thema...
Die Recherche ist irgendwie...
von der einen Recherche.
Die eine, genau, so eher dieses Thema. Genau, ich glaube, ich habe vor 2 Jahren, oder wann war das ja wahrscheinlich immer, so 2017, angefangen, mich mit dieser ganzen Technik und dem BAMF und so auseinanderzusetzen, weil ich dachte so, okay.
Und nochmal ganz kurz, was macht das BAMF? Was sind die?
Das ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
Genau. Und die machen. Das heißt,
die sind zum Beispiel für die Asylprozesse zuständig. Mhm. Das heißt, irgendwie machen Anhörungen und entscheiden dann darüber, ob eine Person Asyl bekommt oder nicht. Genau, und die haben eben angefangen im Zuge von relativ, sag ich mal, deutlich negativen Medienecho irgendwie zu versuchen, nach 2015 die ganzen Prozesse ein bisschen effektiver zu kriegen und vor allem in den Griff zu kriegen und die große Anzahl an Menschen, die in Deutschland angekommen sind, irgendwie zu bearbeiten. Und dann ist dem BAMF das eingefallen, was vielen dann einfällt, nämlich Digitalisierung. So, und dann hat das BAMF sich gedacht, okay, wir machen jetzt sehr, sehr viele technische Verfahren und irgendwie führen plötzlich ganz viele Dinge ein. Man führt zum Beispiel ein, dass so Sprachanalysen und Dialektanalysen nicht mehr von Menschen gemacht werden, also auch immer noch, aber zum Teil nicht mehr von Menschen gemacht werden, sondern von Computern. Das heißt, es geht viel schneller, wenn man 2 Minuten in den Hörer spricht und dann fällt da ein Zettel raus, als wenn eine Person eine Dreiviertelstunde lang ein Interview mit jemandem machen muss, der die gleiche Sprache spricht und das dann an einen Gutachter geht. Oder man hat eben gesagt, man liest die Handys von Menschen aus, um rauszufinden, wo die Person vielleicht herkommen könnte oder wer die Person sein könnte. Und das war das, was man so 2017 dann eingeführt hat. Und dann ging es aber immer weiter und mittlerweile macht das BAMF so ein Blockchain-Projekt, weil man macht jetzt so Blockchain-Projekte und das BAMF macht jetzt auch was mit künstlicher Intelligenz, weil man macht was mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, es gibt eben immer wieder neue IT-Projekte des BAMF, die oftmals schwierige Punkte aufweisen.
Und wenn wir jetzt mal das Beispiel der Spracherkennung, um die Herkunftsländer zu bestimmen, nehmen, da konntest du zeigen, dass das letztendlich relativ fehlerhaft ist oder fehleranfällig ist, zumindest dieses Verfahren. Das ist also eben nicht so, wir machen das mal eben effizient, wir lassen die Leute 2 Minuten in Hörer sprechen und dann haben wir ja die eindeutige Auskunft, weil der Computer sagt dann, wo die Leute her sind und sagt dann ja oder nein, sondern so leicht funktioniert es ja eben nicht.
Genau, so leicht funktioniert es nicht. Ich meine, es war schon relativ am Anfang klar, das heißt, als es angekündigt wurde, dass es irgendwie gemacht wird, haben schon irgendwie Linguisten gesagt, ganz schwierige Sache, selbst wenn du jetzt rausfinden könntest, eine Person spricht Sprache XY, selbst dann wäre es immer noch schwierig, weil eine Sprache macht ja nicht an der Ländergrenze halt. Das heißt, irgendwie, du kannst den gleichen Dialekt sprechen auf der einen Seite von der Grenze und auf der anderen Seite von der Grenze. Und es hängt ja auch von Faktoren ab, wie bist du aufgewachsen, wo wurdest du sozialisiert, so welche Menschen waren um dich rum, was hast du auch für eine Fluchtgeschichte zum Beispiel, wie sich deine Sprache eben entwickelt. Das BAMF sagt ja selber mittlerweile, dass sie irgendwie so eine 15% Fehlerquote haben. Mhm. So, und da sieht man ein Problem, weil man denkt, okay, 15% Fehlerquote, das ist nicht ganz, ganz schlimm. So, ne? Aber man weiß auch nicht so richtig, wie sich diese Fehlerquote genau zusammensetzt. Das heißt, man weiß mittlerweile, dass es für unterschiedliche Sprachen unterschiedlich ist. Das heißt, es liegt so ein bisschen an der Trainingsdatenbasis. Das heißt, wenn ich für einen Dialekt, wie zum Beispiel einen arabisch-levantinischen Dialekt, eine höhere Trainingsdatenmenge habe, weil ich viel mehr Sprachbeispiele habe, mit denen ich mein System trainiert habe, dann funktioniert es natürlich besser, als wenn ich jetzt zum Beispiel für Sprachen aus dem Maghreb-Raum oder einen Dialekt aus dem Maghreb-Raum viel weniger habe, dann funktioniert es eben schlechter. Aber das BAMF sagt zum Beispiel nur, wir haben insgesamt irgendwie 15% Fehlerquote für levantinischen Dialekt, irgendwie ein bisschen weniger, aber wie genau sich das zusammensetzt, sagen sie eben nicht. Und da fängt halt irgendwie eines dieser Probleme an. Und das ist eben intransparent und führt dann eben im Zweifelsfall dazu, dass falsche Entscheidungen getroffen werden. Wenn da ein Zettel steht, wo drauf steht, jemand lügt vielleicht. Mhm.
Intransparent ist ja ein gutes Stichwort. Wie bist du denn bei dieser, ich sage jetzt trotzdem mal Recherche, weil auch wenn es mehrere Artikel und ein Dauerprojekt sind, ist es ja irgendwie doch eine Recherche, die sich dann sehr lange hinzieht. Aber wie bist du da vorgegangen? Wie bist du da an Informationen gekommen?
Boah, ich glaube so ziemlich über jeden möglichen Weg, also so über alles Mögliche, was irgendwie einem in die Finger gekommen ist dazu. Das heißt, ich habe irgendwie eine Menge an Informationsfreiheitsanfragen gestellt, habe versucht, irgendwie Dokumente rauszukriegen, habe tatsächlich auch dann immer nach hin und her irgendwie Dokumente bekommen, zum Beispiel die letztes Jahr die ganzen Schulungsunterlagen für die Systeme, die extrem hilfreich waren, um das Ganze zu verstehen, aber auch Dienstanweisungen zu den einzelnen Aspekten davon, was da genau passiert. Bin mit einer Menge IFG-Anfragen auch einfach gebounced, dann irgendwie das BAMF will zum Beispiel nicht sagen, was die Datenschutzfolgeabschätzungen für die ganzen Systeme sind, weil dann ist die Sicherheit der Bundesrepublik in Gefahr, weil dann können ja Sicherheitslücken öffentlich werden und so. Also ist alles ganz schlimm. Aber das ist eben ein wichtiger Weg gewesen und dann eben aber auch ein zweiter großer wichtiger Weg war eben mit Betroffenen selber zu reden und mit Anwältinnen und Anwälten und Unterstützungsorganisationen, Asylverfahrensberatungsstellen, also Menschen, die damit wirklich die ganze Zeit auch zu tun haben.
Und wie kooperativ ist das BAMF? Reden die mit dir?
Nö. Nee, also das ist ein bisschen witzig. Also mittlerweile finde ich es auch so ein bisschen kindisch und amüsant. Aber ich schicke da immer mal wieder Fragen hin. Und ich schicke auch öfter mal irgendwie die gleichen Fragen hin, weil ich immer noch keine Antwort bekommen habe oder weil mir gesagt wurde, die Information gibt es noch nicht. Und dann kriege ich eben keine Auskünfte. Das heißt, ich habe auch wieder gefragt, so, was ist denn die Fehlerquote bei der Sprachanalyse, die ihr auf Textnachrichten macht? Also andere Sprachanalyse, so Handy-Textnachrichten. Und da wird mir dann gesagt, okay, das können wir jetzt leider nicht beantworten, weil die Detailtiefe könnte irgendwie das ganze Ding irgendwie gefährden. Wo ich mir denke, so ey Leute, ey, Fehlerquote, nicht so die Detailtiefe. Und ich glaube, an dem Level hören sie einfach schon auf, irgendwelche Auskünfte zu geben, wo ich mir denke, naja, komm, ne, nicht so sportlich.
Damit hat sich die Frage, was schwierig war oder herausfordernd war in der Recherche, ja auch schon quasi beantwortet, nämlich die Arbeit der Pressestelle.
Ja, nicht mal die Arbeit der Pressestelle. Ich würde mir einfach wünschen, dass es generell mehr Transparenz darüber gibt, weil die Verfahren sind problematisch. Ne? Es gibt irgendwie so automatisierte Verfahren, die dann zu einer Entscheidung beitragen. Und da muss man eigentlich transparenter sein. Das hatte ich gestern auch erwähnt, irgendwie die Datenethikkommission, die ja eben Empfehlungen für die Bundesregierung erarbeiten sollte, wie man mit quasi auch so automatisierten Entscheidungssystemen umgeht, sagt ja auch so, ne, wenn staatliche Stellen sowas machen und wenn davon eben Dinge abhängen, dann muss es da eben ganz krasse Transparenzanforderungen für geben. Und das heißt, du musst irgendwie offenlegen, was funktioniert da und was funktioniert nicht, was sind die Verfahren, was hast du für eine Datenbasis, und wenn du keinen guten Grund hast, das irgendwie nicht zu tun, dann musst du das eben sagen, und da kommt eben nichts. Also es geht ja nicht mal um irgendwie eine Auskunft gegenüber der Presse, sondern die Betroffenen, das heißt die Menschen, die da in ihrem Asylantrag stecken und davon abhängig sind, die betrifft das ja viel mehr als mich, die ich dann vielleicht beleidigt bin, wenn ich keine Antwort kriege.
Konntest du denn mit den Recherchen oder konntet ihr mit den Recherchen was auslösen? Also hat es da funktioniert, eine Öffentlichkeit dafür zu schaffen, eine kritische auch?
Ich glaube, es hilft auf jeden Fall. Es kommt ganz viel Rückmeldung von vor allem Menschen, die mit Geflüchteten arbeiten, und Anwältinnen, die dann eben sagen, es ist eben wichtig, dass sie auch ganz viele Informationen haben, wie sie das eben einschätzen können, wenn zum Beispiel ein Bescheid auf dem Tisch liegt, wo sowas erwähnt wird, weil es natürlich schwierig ist, sowas irgendwie einzuordnen, wenn dann im Bescheid steht, naja, irgendwie, weiß ich nicht, kriegst du eine Ablehnung, weil XY, und dann eben damit umzugehen. Also ich glaube, allein auf der Ebene ist es schon hilfreich, sowas überhaupt zu machen.
Das vielleicht mal zu dieser Recherche, und damit haben wir ja vier Geschichten oder vier Themen, die uns in diesem Jahr beschäftigt haben oder an denen wir dran waren in diesem Jahr, mal so ein bisschen vorgestellt. Wir haben jetzt noch in etwa gute 10-12 Minuten, und auch wenn wir das eigentlich nicht abgesprochen hatten, dass wir noch Fragen zulassen, vielleicht machen wir jetzt einfach nur mal kurz den Meta-Blog, und wenn es aber, weil wir eigentlich im Anschluss noch ein LeserInnen- und Lesertreffen haben und auf jeden Fall die Möglichkeit haben, da noch Fragen zu stellen. Aber vielleicht wäre es trotzdem eigentlich ganz cool, wenn wir jetzt auch noch direkt Fragen dazu zulassen würden. Von daher würde ich sagen, wenn es für euch von der Technik möglich ist, lasst uns mal den Abschlussblock, wo wir noch mal kurz so ein bisschen auf die Metaebene gucken, okay, was ist eigentlich Netzpolitik heute? Machen wir eigentlich Aktivismus oder Journalismus? Könnten wir gerne noch die Runde gleich öffnen? Seid ihr einverstanden? Ist das technisch möglich?
Ja. Kommt ganz auf die Inhalte an.
Okay, aber dann lasst uns trotzdem noch mal eben das hier zu Ende bringen. 15jahrenetzpolitik.org, wir haben jetzt auf ein Jahr mal zurückgeguckt, natürlich gab es noch viel mehr Geschichten. Eine Frage, die zumindest in den ersten Jahren oder vor allen Dingen so vor 5 Jahren oder so immer gestellt wurde, war die Frage, macht netzpolitik.org eigentlich Aktivismus oder Journalismus? Markus, wird die Frage dir heute immer noch viel gestellt? Musst du dich damit immer noch auseinandersetzen?
Na, am Anfang war netzpolitik.org Aktivismus. Ich wollte nie Journalismus machen. Also ich bin da irgendwie mit euch so reingerutscht, dass wir halt Knöpfe gedrückt haben, immer mehr uns damit beschäftigt haben, wie funktioniert eigentlich Journalismus. Und eigentlich haben erst andere Journalisten immer mehr gesagt, das, was ihr da macht, was du da machst, das ist Journalismus. Und dann haben wir irgendwann auch festgestellt, okay, Journalismus hat auch ein paar Vorteile, wie Pressefreiheit und so weiter. Es ermöglicht uns auch Dokumente sicherer zu veröffentlichen beispielsweise, wenn man Pflichten irgendwie einhält. Und heute gibt es immer noch ja viele, die uns eher als Aktivisten sehen. Das hat auch Vorteile, weil wir halt auch eine Doppelrolle in der Öffentlichkeit erfüllen sozusagen. Wir sind einerseits Journalisten, die arbeiten an Themen, schaffen Öffentlichkeit für Themen. Auf der anderen Seite werden wir auch als Experten, als Stimme einer digitalen Zivilgesellschaft von anderen Medien, von Institutionen wahrgenommen, wo man halt nie so genau weiß, so als wen sehen die uns jetzt. Und dann gibt es natürlich noch diejenigen, die uns ganz klar Journalismus absprechen oder den Journalismusstatus absprechen, um uns in eine Ecke zu rücken. Das sind dann eher vor allen Dingen rechte Akteure von der FAZ bis zu irgendwelchen AfD dann oder sonst irgendwie. Hans-Georg Maaßen ist da unser größter Fan in den letzten Jahren gewesen, die halt auch quasi ja durch den Aktivismusstempel uns eigentlich diese Pressefreiheitsprivilegien, die unsere Arbeit schützen, streitig machen wollen.
Und letztendlich auch die Ergebnisse diskreditieren wollen, ja.
Also. Genau, aber andererseits ja. Wir haben so viele Journalismuspreise in den letzten 15 Jahren gewonnen, dass sagen wir mal, und wir haben eigentlich alles an Akkreditierung, was man in der Hauptstadtpresse an Journalismus Bestätigung bekommen kann, so dass eigentlich in der Öffentlichkeit nicht mehr wirklich, abgesehen von diesen rechten Randgruppen, uns das streitig gemacht wird.
Okay, vielleicht letzte Frage, bevor wir das Mikrofon, weil die Frage ohnehin oft kommt, wie finanziert sich eigentlich netzpolitik.org? Manche wissen es nicht, fast ausschließlich durch Spenden, also durch Leserinnen und Leser, die uns Geld schicken. Und wir haben gedacht, ja, Markus, sag doch mal, wir haben ja uns immer ein Spendenziel gesetzt fürs Jahr. Und da ist der Dezember und sind die Weihnachtsmonate immer besonders, oder ist der Weihnachtsmonat immer besonders wichtig. Wie schaut's aus?
Wir haben es heute geschafft. Also wir haben uns für dieses Jahr erstmal. Dankeschön. Also wir haben für Anfang des Jahres uns überlegt, okay, wie viel Geld müssen wir in diesem Jahr ausgeben? Haben wir auf 550.000 Euro für unsere 11,45 Vollzeitstellen mit einem Einheitsgehalt irgendwie kalkuliert. Dann haben wir natürlich, also das bedeutet halt so ein Durchschnittseinkommen oder Spendenziel von 46.000 Euro im Monat. Das haben wir in vielen Monaten nicht geschafft, aber wir wissen halt immer, Dezember kommt und wir haben zum Glück eine sehr tolle Community, die uns unterstützt. Und jetzt haben wir allein in diesem Monat, weiß ich nicht, irgendwas über 150.000 Euro an Spenden eingenommen, konnten damit all die Monate kompensieren, die wir weniger Spenden eingenommen haben. Zwischendurch haben wir dann noch ein kleines Problem mit einem Unternehmen der Überwachungsindustrie bekommen, die uns einen Maulkorb verpasst haben, sodass wir jetzt nochmal das Spendenziel auf 600.000 Euro zwischendurch angehoben haben, um einfach eine Rücklage für einen möglicherweise über viele Instanzen gehenden Rechtsstreit zurückzulegen. Und auch das ist uns ermöglicht worden. Und alles, was jetzt, sagen wir mal, in den nächsten 3 Tagen noch reinkommt, das können wir dann fürs nächste Jahr investieren.
Juhu. Okay, dann lasst uns doch mal die Möglichkeit für Fragen aus dem Saal öffnen. Da in der Mitte ist ein Mikrofon.
Ja, es ist eine Ja-Nein-Frage. Und zwar waren die ersten 3 Geschichten in der Beschreibung von dem Event und die 4. nicht. Die Frage ist, war das Absicht?
Nein.
Nein. Das war Zufall. Habt ihr weitere Fragen? Ansonsten können wir noch ein bisschen über unsere Spenden erzählen.
Ja, die lustigsten Wege, über die Spenden bei uns reinkommen.
Ja, ich wollte noch was zu der Journalismus- oder Aktivismus-Debatte sagen. Ich finde das ganz interessant. Ich finde diese Frage ist so ein bisschen hinfällig, weil ich würde sagen, klar machen wir Journalismus im Sinne von, wir halten uns natürlich an journalistische Fakten, wir checken unsere Quellen, an journalistische Standards, wir checken unsere Quellen, wir checken unsere Fakten gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Und gleichzeitig finde ich, ist eigentlich, also dass wir uns aber gleichzeitig natürlich erhoffen, dass unsere Arbeit eine Wirkung und einen Impact hat, ist ja überhaupt nichts Neues. Also ich würde sagen, diese korrektive Funktion von Journalismus, den Mächtigen auf die Finger zu schauen und darüber halt eben auch so ein Korrektiv auszuüben, die war ja schon immer so gegeben und ist ja auch eine wichtige Funktion in einer Demokratie. Und natürlich wollen wir die auch ausüben. So, und ich finde auch es gibt ja im Journalismus dann auch diese gern gepflegte Debatte, ob Journalistinnen nicht eigentlich ganz objektiv sein müssten.
Neutral. Ne?
Man müsste genauso neutral wie. Und ich finde, das ist oft so eine falsch verstandene Debatte, weil ich kenne niemanden. Also ich habe den Eindruck, das geht nicht. Ich kann ja nicht meine sonstigen Überzeugungen an der Garderobe abgeben, wenn ich reingehe zu arbeiten. So. Insofern finde ich, ist
niemand
es eigentlich...
Niemand ist jemals neutral. Genau.
Und eigentlich, was man sonst hat, ist Leute, die... Also man kann da transparent drüber sprechen. Ja, ich hab auch eine bestimmte politische Positionierung in einem bestimmten Bereich oder will auch bestimmte Dinge gesellschaftlich erreichen. Oder man tut halt so, als würde es keine Rolle spielen. Aber selbst wenn ich eben... Das heißt ja nicht, dass ich so einen tendenziösen Text oder tendenziöse Berichterstattung mache, aber allein in dem, wie wir bestimmte Themen ja schon auswählen, über die wir berichten und in welcher Tiefe und womit man sich intensiv beschäftigt und worüber man vielleicht auch gar nicht schreibt, setzt man ja auch schon die Schwerpunkte und lenkt so eine Debatte. Insofern finde ich, ist das ein Mythos, dass es einen objektiven Journalismus oder die objektive Journalistin überhaupt jemals geben könnte.
Also wir sagen ja auch ganz klar, dass wir subjektiv, nicht objektiv aus der Perspektive von digitalen Grundrechten journalistisch arbeiten. Und in der Regel sind wir bei sämtlichen politischen Debatten genau auf der anderen Seite von der FAZ, die immer von sich sagt, dass sie sehr objektiv sei und alle anderen nicht.
Da gibt es eine Frage oder Rückmeldung aus dem Publikum. Schieß los.
Ihr habt ja eure Kommentare in Ergänzung, glaube ich, umbenannt irgendwann. Wie freut ihr euch da jetzt drüber? Hat sich das irgendwie in die Kommentarqualität oder Anmerkungsqualität jetzt irgendwie verbessert? Noch?
Ja, dazu muss man also ein bisschen so die Geschichte erzählen. Netzpolitik.org hatte lange eine offene Kommentarfunktion, also das heißt, jeder konnte da Kommentare reinschreiben, die dann sofort online standen. Das war in den Nullerjahren, war das eine tolle Blogkultur noch in der sogenannten Blogosphäre, bevor dann soziale Netzwerke groß wurden und der Rest der Gesellschaft ins Internet kam und so weiter. Und in den letzten Jahren haben wir festgestellt, das ist alles ziemlich kaputt, diese Kommentarkultur. Das führte halt dazu, ich glaube, ich habe in meinem Leben 200.000 Kommentare gelesen, weil ich ja auch rechtlich dafür verantwortlich war und auch immer sozusagen nachkontrolliert habe, ob jetzt nicht vielleicht doch irgendwelche strafbaren Inhalte drin waren. Und die wenigsten in den letzten Jahren hatten konstruktiven Mehrwert für die Leserinnen und Leser. Und stattdessen war es halt so die klassische Anschlusskommunikation, immer dieses Rumgeheule, alle korrupt, alles sonst wie, was man halt überall lesen kann. Und dann haben wir uns irgendwann ganz klar entschieden, obwohl wir eigentlich für eine offene Kommentarkultur stehen, aber uns fehlen die Möglichkeiten, sowohl technischer Art als auch menschlicher Art, die Zeit zu haben, da reinzugehen, um halt eine richtige Kommentarkultur zu ermöglichen, haben wir nicht als kleines Medium. Und dann haben wir gesagt, okay, ab jetzt könnt ihr immer noch kommentieren, aber wir entscheiden durch Freischalten, was einen Mehrwert bietet. Und jetzt fühlen wir uns alle viel wohler, haben mehr Lebensqualität, gehen gemütlicher damit um und schalten so jeden 10. Kommentar frei. Und der Rest ist leider ohne Mehrwert.
Tatsächlich muss man eben sagen, dass mit dieser inhaltlichen Umbenennung, also es heißt nicht mehr Kommentare, sondern Ergänzungen, auch eine inhaltliche Idee, also mit einer inhaltlichen Idee einhergeht, weil wir tatsächlich festgestellt haben, Kommentar ist irreführend, weil es gibt viele Orte im Internet, wo jeder und jede ihre Meinung sagen können und das ist schön und gut, aber das brauchen wir nicht bei uns. Es braucht nicht jede Meinung unter jedem Artikel veröffentlicht zu werden, sondern wir wollen eben, weil es eben den Effekt hat, dass Leute ihre teils vorgefertigten Meinungsbeiträge quasi zu einfach nur einem Wort aus der Überschrift nach dem Motto, ja, die Herren Politiker da loslassen und wir gesagt haben, okay, das ist nicht die Kommentarkultur, die wir wollen. Deshalb haben wir einfach versucht, auch inhaltlich das irgendwo oder begrifflich abzubilden. Wir wollen inhaltliche Ergänzungen. Es geht nicht darum, dass wir keine Kritik da haben wollen. Wir schalten auch kritikfrei, auch wenn Leute kritisieren, dass wir irgendwie gendern in unseren Texten, dann schalten wir das auch frei. Es geht nicht darum, keine Kritik darunter zu haben, sondern einfach wegzukommen von diesem, ja, ich lade meine Meinung da ab, sondern wir wollen eine Debatte haben. Genau, wie Markus gesagt hat, es hat funktioniert, dass wir zumindest weniger Schrott jetzt da haben. Der zweite Schritt eigentlich, dass wir eine richtig hochwertige, qualitative Debatte da unter unseren Kommentar, in der Kommentarfunktion haben, das haben wir, da ich würde sagen, ist noch ausbaufähig. Also manchmal findet das statt und wir freuen uns wirklich über jede Ergänzung, jeden Hinweis, auch auf Fehler oder auf Aspekte, die wir übersehen haben und so. Genau, aber da das würde ich sagen, ist noch ein bisschen ein Weg, den wir gehen können an der Stelle. Dann würde ich mal sagen, in Anbetracht der Zeit kommen wir zu einem Ende. Wir können noch verkünden, dass es nicht nur die Möglichkeit gibt, uns über Spenden zu unterstützen, sondern auch über Merch. Es gibt netzpolitik.org Merch, den wir nicht hier vor Ort verkaufen, aber immer über unseren Shop, der auf der Webseite zu finden ist. Es gibt inzwischen auch Hoodies, also schaut es euch mal an. Es gibt den netzpolitik.org Podcast, wie gesagt, zweimal im Monat im Regelfall. Am 1. und 3. Samstag im Monat veröffentlichen wir den einmal ein Gespräch mit einer interessanten Person oder interessanten Personen und Projekten, wo wir in ein Thema in die Tiefe tauchen und einmal im Monat die Off-the-Record-Ausgabe, wo wir auf den letzten Monat, auf die letzten 4-5 Wochen zurückschauen und so wie wir es heute gemacht haben, für das Jahr ein bisschen hinter die Kulissen schauen, ein bisschen Einblick in den Maschinenraum geben. Was sind eigentlich die Geschichten hinter den Geschichten? Und wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch der Hinweis auf das Leserinnentreffen. Markus, wo findet das statt jetzt im Anschluss?
Wir dachten, da hinten die Bar auf dieser Ebene zwischen Weinbar und Teehaus bietet sich an, weil dann müssen wir einfach nur rübergehen. Ja, also 100 Meter in die Richtung, nicht runterfahren, sondern weiter geradeaus laufen.
Ansonsten sagen wir vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bleibt uns gewogen und wir lesen uns.